Deutschlandfunk. Hintergrund.
Venezuela im Aufruhr. Chronik eines Wahlbetrugs. Von Burkhard Birke.
Nosotros somos doblemente afortunados porque creemos en Dios y creemos en Venezuela.
Wir sind glücklich, weil wir an Gott und an Venezuela glauben und an diesen überzeugenden Sieg.
Der eine, der amtierende Präsident Nicolas Maduro, wird zum Sieger der Präsidentschaftswahl vom 28. Juli ausgerufen und lässt sich feiern. Der andere, der Oppositionelle Edmundo González, ist laut den Wahlprotokollen der tatsächliche Sieger, wird aber des Wahlbetrugs beschuldigt. Verkehrte Welt, fanden zigtausende Venezolaner und gingen überall im Land, ja überall auf der Welt auf die Straße. Zuständig für Wahlen ist in Venezuela ein unabhängiges Verfassungsgremium, der CNE, Consejo Nacional Electoral, der Nationale Wahlrat. Er ist allerdings besetzt mit Vertrauten von Staatschef Nicolas Maduro, ebenso wie das Tribunal Supremo de Justicia, der oberste Gerichtshof. Ihn hat Nicolas Maduro mit der Prüfung der Wahlergebnisse beauftragt, obwohl er laut Verfassung dafür gar nicht zuständig ist.
Die Kammer des Gerichts erkennt die vom Nationalen Wahlrat CNE verkündeten Ergebnisse an, wonach der Bürger Nicolas Maduro Moros zum Präsidenten Venezuelas gewählt wurde.
Die Präsidentin des obersten Gerichtshofes, Carislia Rodriguez, gab vergangene Woche die höchstrichterliche Entscheidung bekannt. Die Belege dafür bleibt das Gericht schuldig. Wegen eines massiven Cyberangriffs könnten die Wahlunterlagen nicht vorgelegt werden, so Rodriguez. An Überraschung war das nicht. Es war nur ein weiterer Akt im venezolanischen Wahldrama.
Kein Urteil steht über der Souveränität des Volkes und wird die Wahrheit darüber trüben, was am 28. Juli passiert ist. Wir wussten, dass mit diesem Urteil nur die Wahrheit verschleiert und die Wahlprotokolle versteckt werden sollen.
So der frühere Diplomat Edmundo González, der den Wahlsieg für sich beansprucht. Edmundo González war ein Verlegenheitskandidat, denn die eigentliche Kandidatin der Opposition, Maria Corina Machado, die Siegerin der Vorwahlen, wurde vom Nationalen Wahlrat ausgeschlossen, wegen angeblicher finanzieller Unregelmäßigkeiten in ihrer Zeit als Abgeordnete. Außerdem wurde ihr vorgeworfen, sie habe Sanktionen gegen die Regierung unterstützt. Ein Blick zurück. Die Präsidentschaftswahl 2018 hatte Maduro gewonnen, allerdings nur, weil wichtige Oppositionspolitiker von der Wahl ausgeschlossen waren und die Opposition die Wahl größtenteils boykottiert hatte. Das Wahlergebnis vor 6 Jahren ist von den USA und nahezu 60 weiteren Ländern, darunter auch Deutschland, nicht anerkannt worden. Gegen Venezuela wurden Sanktionen verhängt. Bei der Wahl in diesem Jahr sollte der Machtwechsel ganz legal an der Urne herbeigeführt werden. Die sonst so zerstrittenen Oppositionsparteien zeigten sich selten geeint. Scharenweise strömten die Wähler in Venezuela am 28. Juli in die Wahllokale. Nachwahlbefragungen zeigten einen klaren Trend, allerdings nicht den, den Elvis Amoroso, der Vorsitzende des Consejo Nacional Electoral des Nationalen Wahlrates, kurz nach Mitternacht verkündete.
República Bolivariana de Venezuela. Poder electoral.
Die Tendenz ist unumkehrbar und klar. Nach Auszählung von 80% der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 59%. Auf Nicolás Maduro entfielen 5.150.092 Stimmen, was einem Anteil von 51,2% entspräche. Auf Edmundo González Urrutia 4.445.978, also 44,2% der Stimmen.
Cyberattacken hätten die elektronische Übertragung der Ergebnisse gestört, so Amoroso in den ersten Minuten des 29. Juli. Entsetzen bei der Opposition, Jubel bei den Chavisten. Für den Amtsinhaber gab es offenbar nie einen Zweifel, dass er diese Wahl gewinnen würde. Maduro im Wahlkampf.
Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre,
wenn sie nicht wollen, dass es in Venezuela ein Blutbad gibt, einen von den Faschisten angezettelten Bürgerkrieg, dann müssen wir einen der größten Erfolge, einen historischen Sieg in der Geschichte unseres Volkes garantieren.
Und dafür waren offenbar alle Mittel recht. Und das, obwohl Maduro der internationalen Gemeinschaft faire Wahlen versprochen hatte, im Gegenzug zur Lockerung der Sanktionen. Die Hauptmedien werden von der Regierung und ihren Getreuen kontrolliert. Die Plakatflächen in Caracas zeigten nur einen Kandidaten, Nicolas Maduro. Wer die Oppositionsführer beherbergte oder ihnen auch nur eine Arepa, einen Maisfladen, verkaufte, dessen Geschäft bekam es mit der Steuerprüfung zu tun. 7,7 Millionen Venezolaner haben das Land in den letzten Jahren aus politischen und wirtschaftlichen Gründen verlassen. Nicht einmal 100.000 von ihnen konnten sich für die Wahl registrieren lassen und wählen. Nicolas Maduro wurde nur Stunden nach der Wahl als Präsident ab 2025 auf die Verfassung eingeschworen, als nicht einmal annähernd alle Stimmen ausgezählt waren.
Die unabhängige Wahlbehörde hat ein Urteil gesprochen, das ich in aller Bescheidenheit akzeptiere.
Für die Opposition ein Skandal. Sie hatte Beobachter in den meisten Wahllokalen. Die waren berechtigt, Kopien der Protokolle der Wahlmaschinen zu bekommen. Die Protokolle wurden fotografiert, gescannt und verbreitet. Auf der Basis der Wahlergebnisse von mehr als 80% aller Wahllokale kommt Maria Corina Machado zu dem Schluss:
Selbst wenn die Stimmen der fehlenden Protokolle zu 100% an Maduro gingen, reicht es. Unser Vorsprung ist so überwältigend. In allen Staaten Venezuelas, in allen Schichten.
Edmundo González hätte haushoch mit fast 2/3 der Stimmen gewonnen. Wer hat recht? Wer ist der Sieger dieser Präsidentschaftswahl? Es gäbe eine ganz einfache Möglichkeit, das festzustellen, sagt Griselda Colina, von 2021 bis 2023 stellvertretende Rektorin des CNE, des Nationalen Wahlrates.
Das Wahlsystem ist komplett automatisiert, angefangen von der Erfassung der Wähler über die Stimmabgabe bis zur Übermittlung und Auszählung der Ergebnisse. Es ist unwahrscheinlich, dass die Ergebnisse manipuliert werden. Die internationale Gemeinschaft, die Beobachter vom Carter Center und der Vereinten Nationen verlangen deshalb die Beweise dafür, dass das Ergebnis korrekt ist, das der Nationale Wahlrat CNE verkündet hat.
Die USA haben inzwischen Edmundo González als Wahlsieger anerkannt. Die meisten anderen Staaten verlangen die Veröffentlichung der Wahlprotokolle. Die Präsidenten Kolumbiens, Brasiliens, Mexikos, Petro, Lula und López Obrador sind der sozialistischen Regierung Venezuelas wohlgesonnen und versuchen zu vermitteln. Aber auch sie verlangen inzwischen, dass die Wahlprotokolle veröffentlicht werden. Laut Gesetz ist der CNE verpflichtet, die Protokolle publik zu machen. Jeder Bürger muss sie auf der Internetseite einsehen können. Bis heute ist die Webpage des CNE schwarz. Grund dafür seien die Cyberattacken, sagen Maduro und der Oberste Gerichtshof. Und für diese Hackerangriffe sei die Opposition verantwortlich.
Está involucrada la señora María Corina Machado.
Maria Corina Machado sei darin verwickelt, sagt der Generalstaatsanwalt Tarek William Saab. Bis heute ist aber nicht einmal klar, ob diese Cyberangriffe überhaupt stattgefunden haben. Der Oberste Gerichtshof hat Maduros Sieg erwartungsgemäß bestätigt. Laut Verfassung Venezuelas ist der Nationale Wahlrat jedoch die 5. Macht im Staat, als solche unabhängig und untersteht eigentlich nicht der Justiz. Oppositionskandidat Edmundo González ist seit Wochen aus Sicherheitsgründen untergetaucht. Eine Zusammenarbeit mit dem Obersten Gerichtshof lehnt er mit Verweis auf die Verfassung ab.
In las próximas horas, el ciudadano Edmundo González Urrutia será citado.
Jetzt soll González dafür belangt werden, dass er die Beweise in Form der Wahlprotokolle im Internet veröffentlicht hat. Das sei eine Anmaßung gegenüber der Wahlbehörde. Die freilich hätte noch weitere Möglichkeiten, den Wahlausgang zweifelsfrei zu belegen. Jeder Wähler bekommt nämlich einen Ausdruck seiner Stimmabgabe, die er faltet und in eine Urne wirft. Man bräuchte also nur die Urnen auszuzählen. wenn man schon nicht die ausgedruckten Protokolle der Wahlmaschinen mit den abgegebenen Stimmen veröffentlicht. Edmundo González stellte deshalb über die sozialen Medien klar:
Es ist kein Verbrechen, als Wahlzeuge die Protokolle einzusammeln und sie zu veröffentlichen. Es ist auch kein Verbrechen, publik zu machen, was am 28. Juli passiert ist. Den Willen unseres Volkes nicht zu akzeptieren, das ist ein Verbrechen. Hunderte Menschen zu verfolgen, einzusperren und ungerechterweise zu bestrafen, das ist ein Verbrechen.
Schon wenige Stunden nach der Verkündung des Wahlsiegs von Nicolás Maduro machte sich der Unmut auf der Straße Luft. Tausende versammelten sich, stellten sich an Fenster und Balkone, um aus Protest auf ihre Kochtöpfe zu hauen. Die Regierung hat mit brutaler Härte auf die ersten Proteste reagiert.
Das Volk geht auf die Straße, um zu protestieren und sein Recht zu fordern. Wir sind diese Krise und diese ganze Misere leid.
Wir haben es satt. 23 Jahre dieselbe Regierung und alles, was sie uns bringen, ist Scheiße, nochmal Scheiße und noch mehr Scheiße.
Im Gegensatz zu früheren Protesten waren es dieses Mal vor allem die Menschen aus armen Vierteln wie Petare in Caracas, die ihrem Zorn über die anhaltende Not und Unterversorgung Luft machen. Diese junge Frau ist eine von ihnen. Aus Sicherheitsgründen will sie nicht namentlich genannt werden.
Die revolutionäre Regierung von Hugo Chavez hat am Anfang ihrer Amtszeit einige Gesundheitsstationen eingerichtet für ambulante Behandlungen. Seitdem ist nichts Nennenswertes mehr passiert. Bildung, Gesundheitsversorgung, das funktioniert alles nicht. Die Straßen sind kaputt, die Versorgung mit Strom und Wasser läuft nicht rund. Und deshalb geht das Volk in den armen Vierteln gegen dieses System auf die Straße. Wir werden unterdrückt. Wir wollen Veränderung.
In Petare allein leben 800.000 Menschen, ein Fünftel aller Bewohner von Groß Caracas. Jahrelang glaubten sie an die bolivarische Revolution, jetzt offenbar nicht mehr. Revolutionsführer Hugo Chavez kam 1999 an die Macht. Dank hoher Erdöleinnahmen konnte er anfänglich soziale Segnungen verteilen, zuletzt allerdings nur dank massiver Verschuldung. Chavez verstaatlichte die meisten Betriebe. Vor seinem Tod 2013 erkor er Nicolás Maduro zu seinem Nachfolger, hinterließ ihm aber ein schweres wirtschaftliches Erbe. Leonardo Vera, Wirtschaftsprofessor an der Universidad Central.
Die Verschuldung hat die neue Regierung von Maduro vor eine sehr schwierige Lage gestellt. Strenge Devisenkontrollen wurden eingeführt. Dadurch kam es zu Versorgungsengpässen bei Gütern des Grundbedarfs, bei Rohstoffen und industriellen Vorprodukten. Und das führte quasi zum Zusammenbruch der heimischen Produktion.
Venezuela ist das erdölreichste Land der Welt. Der Staat alimentiert sich fast ausschließlich aus dem Verkauf des schwarzen Goldes. Infolge mangelnder Wartung, von Missmanagement, von Sanktionen und vor allem Korruption sank die überlebenswichtige Erdölproduktion allerdings von 3 Millionen auf 500.000 Fass pro Tag ab. Momentan werden ca. 800.000 Fass pro Tag gefördert. Die sozialen Folgen des wirtschaftlichen Niedergangs waren dramatisch. Hyperinflation von 100% und mehr monatlich. 80% der Bevölkerung lebten unter der Armutsgrenze. Die Regierung Maduro hat zwar gegengesteuert, die Versorgung verbessert und die Inflation auf unter 50% pro Jahr gedrückt. Dazu hat sie, wenig sozialistisch, den Dollar als Parallelwährung eingeführt und Staatsunternehmen reprivatisiert. Aber, so beteuert Victor Álvarez, früherer Minister und Spezialist für Wahlen und Wirtschaft,
der Mindestlohn in Venezuela liegt bei 3 Dollar monatlich. Der größte Teil des Lohns besteht in der Regel aber aus Bonuszahlungen. Das wirkt sich natürlich negativ auf Sozialleistungen wie die Rente aus. Mit Boni kommt man auf 100 Dollar pro Monat. Um eine fünfköpfige Familie nur zu ernähren, braucht man aber 500 Dollar im Monat.
Schätzungen zufolge leben immer noch 70% der Menschen unter der Armutsgrenze. Sie haben genug vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Die Proteste aus Vierteln wie Petare interpretiert Nicolás Maduro indes auf seine Weise.
Wieder einmal soll in Venezuela ein faschistischer, ein gegenrevolutionärer Staatsstreich durchgeführt werden. Wir haben die Spuren der Gewalt der extremen Rechten verfolgt. Ich sage dem venezolanischen Volk, wenn sie Schaden anrichten, handeln wir.
Mit massiver Repression. Oppositionspolitiker wurden verschleppt, Menschen willkürlich festgenommen, ohne Recht auf Verteidigung, wie Alfredo Romero von der Menschenrechtsorganisation Foro Penal feststellt, die sich speziell für politische Gefangene einsetzt.
Am ersten Tag wurden nach unseren Erkenntnissen 1500 Menschen festgenommen. Die Regierung spricht sogar von mehr als 2000. Nach den offiziellen Zahlen wäre das die höchste Zahl an Festnahmen an einem Tag in der Geschichte. Und dann die Todesopfer. Die Regierung spricht von 27, andere sprechen von 23 Todesopfern. Das wäre auch die höchste Zahl. Das Gravierendste ist aber, dass der Zugang zu den Festgenommenen verweigert wird.
Das harte Durchgreifen der Sicherheitskräfte zeigt Wirkung. Die Menschen haben Angst. Die Internetplattform X wurde zeitweise geschlossen, die Handys der Menschen auf WhatsApp-Nachrichten durchsucht. Entscheidend ist jetzt die Rolle des Militärs. Der langjährige Verteidigungsminister Vladimiro Padrino López hatte bereits vor Bekanntgabe des Wahlergebnisses dem verfassungsrechtlich gewählten Präsidenten die Treue geschworen. Er ahnte wohl, dass es nur Nicolás Maduro sein könnte. Nach den ersten Unruhen wiederholte er seinen Treueschwur.
Das venezolanische Volk hat für den Frieden gestimmt. Leider sehen wir aber eine von der extremen Rechten gesteuerte faschistische Gegenbewegung. Deshalb muss ich von Staatsstreich sprechen. Und sollte dieser Staatsstreich kommen, werden wir ihn einmal mehr niederschlagen.
Wären Padrino López und seine auf 2000 geschätzten Generalskollegen bereit, eine unabhängige Wahlüberprüfung zu fordern und gegebenenfalls den Oppositionskandidaten Edmundo González anzuerkennen? Das ist illusorisch. Es geht um zu viele Privilegien. Ein Machtwechsel kann also nur mit den Militärs und auch nicht gegen Nicolás Maduro vonstatten gehen, obwohl dessen Popularität sich in den eigenen Reihen in Grenzen halten soll. Victor Álvarez.
Es kann nicht darum gehen, den Abgang von Nicolás Maduro zu verhandeln. Es geht um Koexistenz, darum eine Koalition, eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Dafür ist internationale Unterstützung nötig. Initiativen wie die des brasilianischen Präsidenten Lula mit dem kolumbianischen Präsidenten Petro, dem mexikanischen López Obrador und anderen sind sehr wichtig, um eine solche Lösung zu begleiten.
Die internationale Gemeinschaft macht Druck. Sie fordert die Veröffentlichung der Wahlprotokolle. Die Fronten in Venezuela indes verhärten sich von Tag zu Tag. Neue Restriktionen sind schon in Vorbereitung zur Kontrolle von Nichtregierungsorganisationen und sozialen Medien. Die Wahlgesetze sollen geändert werden. Schließlich stehen in einem Jahr Parlaments- und Gouverneurswahlen an. Parallelen zu Kuba und vor allem Nicaragua drängen sich auf. Nur diese Länder und einige andere autokratisch geführte Nationen wie Russland, China oder der Iran haben den Wahlsieg Maduros bislang anerkannt. Lenkt Maduro nicht ein und lässt die Wahlunterlagen veröffentlichen, drohen seinem Land weitere Isolationen und Sanktionen. Darunter leiden wird die Bevölkerung. Ein neuer Exodus steht zu befürchten. Noch einmal 2 oder 3 Millionen Venezolaner könnten, so schätzen Experten, ihrem Land den Rücken kehren.
Das war der Hintergrund. Venezuela in Aufruhr. Chronik eines Wahlbetrugs. Von Burkhard Birke. Redaktion Gret Eggerichs.